Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich bin heute ein bisschen stolz und vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, denn ich sitze mit zwei großen Persönlichkeiten des deutschen Handballs zusammen. Beide haben in ihren Vereinen beim VfR Gummersbach bzw. mit dem TV Groß-Wallstadt große nationale und internationale Titel gewonnen. Beide haben über 100 Länderspiele für Deutschland gemacht. Beide sind Weltmeister 1978 als Spieler geworden. Und zumindest einer von ihnen wurde 2007 als erster überhaupt auch als Trainer Weltmeister. Und zu guter Letzt, beide halten sich gerade in Flensburg auf. Und das hat mir die Gelegenheit gegeben, Sie heute hier im Hotelhafen Flensburg zu treffen, worüber ich mich wirklich sehr freue. Ich begrüße den ehemaligen Bundestrainer Heiner Brandt. Moin, Heiner.
Moin.
Und Kurt Klüspies. Moin, Kurt.
Moin.
Ja, Flensburg. Was verschlägt euch nach Flensburg? Wie ist das zustande gekommen? Wir wissen, oder beziehungsweise wer hier reinhört, der weiß, wir sitzen am Freitagvormittag zusammen, der weiß, dass die SG gestern Abend am Donnerstag gegen Eisenach gewonnen hat, 36-31. Da wart ihr auch kurz auf der Platte zu sehen. Wie kommt all das zustande?
Ja, wir machen seit über 30 Jahren unsere Joachim-Deckam-Freizeit, also ein Jahrestreffen, wo wir 4 Tage an diesem Feiertag zusammen in Deutschland irgendwo unterwegs sind. Und es organisiert immer ein Spieler von uns. Und irgendwann hat Dirk Schmeske das erfahren, dass wir das immer machen, und hat zu uns gesagt, ich glaube, das ist 8 oder 10 Jahre her, wenn ihr mal nach Flensburg wollt, dann ruft mich an, ich mache das für euch. Und so ist die ganze Geschichte ins Rollen gekommen.
Das steht im engen Zusammenhang, hast du schon angedeutet, mit Jo Deckarm, der ja alle, beziehungsweise die jüngeren Zuhörer, muss es vielleicht einmal kurz erklären, der natürlich dieses Schicksal hat, der an den Rollstuhl gebunden ist seit dem Unfall damals. Heiner, ich habe gelesen, diese Person ist auch tatsächlich das, was diese Gruppe von damals zusammenhält. Ist das so?
Ja, es ist sicherlich mit ein Grund. Man muss sagen, bei uns war das Verständnis innerhalb der Mannschaft immer sehr gut. Ich habe es auch schon öfters geäußert. Lado Stenzel hat eines sicherlich gut gemacht, und das war, dass er die Mannschaft so ausgesucht hat, dass sie menschlich zusammenpasste. Und Jo war ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Und dann kam dieser schreckliche Unfall. Und diese Geschichte, dieser ganze Verlauf von Joes Unfallfolgen, der hat uns sicherlich noch mehr zusammengerissen unter sich zusammen. Und ich denke, es war ein wesentlicher Bestandteil, dass wir als Mannschaft so eng zusammen sind und bis zum heutigen Tag noch zusammen sind. Und Joe war auch eigentlich immer bei unseren jährlichen Treffen dabei, bis vor 2 Jahren. Jetzt ist sein Zustand im Augenblick nicht so, dass er noch mit dabei sein könnte. Wir hoffen natürlich, dass irgendwann nochmal passt, aber das wissen wir nicht. Aber wir wollen unsere Treffen trotzdem aufrechterhalten.
Ich habe gelesen, ihr organisiert auch tatsächlich bis heute, dass er jeden Tag von jemandem aus dieser Gruppe Besuch bekommt.
Ja gut, das ist jetzt die Gummersbacher Gruppe. Das ist ja aufgrund der räumlichen Distanz nicht möglich, dass jetzt die 78er ihn immer besuchen. Aber wir haben Gummersbach ehemalige Mitspieler, die ihn regelmäßig besuchen. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gegründet und da tragen wir uns immer ein, wer ihn wann an welchen Tagen besucht. Und so ist ein regelmäßiger Kontakt eben gewährleistet.
Kurt, welchen Stellenwert hat das für dich, dass es diesen Zusammenhalt von damals gibt, dass ihr euch tatsächlich jedes Jahr für mehrere Tage auch trefft, irgendwo in der Republik?
Ich glaube, man muss mal ausholen mit dem Joachim Becker. Viele Jünger wissen, glaube ich, gar nicht, was das war, was damals passiert ist. Das war der weltbeste Handballer und er hat einen tragischen Unfall gehabt, war 130 Tage im Koma und ist dann wieder quasi als Kleinkind auf die Welt gekommen. Und danach haben wir uns immer um ihn gekümmert. Das heißt, wir haben Benefitspiele gemacht, wir haben Gelder gesammelt für die Stiftung, für die Joachim-Deckam-Stiftung. Und so ist dieser eingeschworene Kreis entstanden. Und über die Jahre hat sich das entwickelt, dass wir auch im privaten Bereich sehr gut miteinander vernetzt sind. Und die jährliche Freizeit ist für uns schon ein Riesenerlebnis. Und wir freuen uns generell alle Spieler immer darauf, da dabei zu sein, ganz klar.
Und Flensburg ist es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, ne? Über den Kontakt von dir. Das hattest
also du schon. Ich glaube, nördlich von Kassel waren wir noch nicht bis jetzt. Und dann zieht sich natürlich bis Flensburg. Aber bis jetzt der erste Eindruck und was wir gesehen und erlebt haben schon, ist hervorragend und das ist toll.
Erzählt mal ein bisschen vielleicht aus dem Programm, was habt ihr hier vor? Ich habe gehört, ihr wart schon golfen gestern, heute geht es auch noch in die Flensburger Brauerei. Gestern Abend wart ihr in der Hölle Nord, aber vielleicht, Heiner, magst du noch mal einen kleinen Überblick geben, was ihr hier so vorhabt?
Ja gut, hängt mit Essen und Trinken zusammen, dass wir da gemütlich beisammen sind. Handball haben wir gestern auch wahrgenommen, wobei dieses Spiel gestern nicht der Grund für unseren Aufenthalt hier ist, sondern das hat sich so ergeben und war ja auch eine schöne Freizeitgestaltung, heute Brauereibesichtigung. Aber wir machen es so, dass wir gewisse Programmpunkte haben, aber auch ein bisschen Freizeit genießen wollen. Stunden, in denen kein Programm angesagt ist. So ist ein lockeres Zusammentreffen. Aber irgendwie kommen wir sowieso immer wieder zusammen und sitzen dann auf einmal mit allen Leuten wieder an einem Tisch. Und das ist immer schon ein besonderes Erlebnis für uns. Und obwohl wir uns also ja nicht so häufig sehen, oder zumindest die meisten nicht so häufig sehen, ist das Verständnis untereinander enorm. Man hat immer den Eindruck, man ist mehrere Male im Jahr mit den Leuten zusammen. Es sind nie Fremde, obwohl manchmal wirklich ein Jahr dazwischen liegt.
Wie groß, Kurt, ist beim Golf der Konkurrenzkampf?
Das ist entspannt bei uns. Wir gehen schön gepflegt über die Runde und versuchen, möglichst wenig Bälle zu verlieren und immer schön Spaß dabei zu haben. Also der Ehrgeiz untereinander ist nicht da. Man will schon gut Golf spielen, aber wenn der Ball mal links rausgeht, dann geht er raus, dann geht's weiter.
Ja, man muss auch sagen, dass unsere körperlichen Voraussetzungen dafür nicht mehr die besten sind und unsere Möglichkeiten da eingeschränkt sind. Aber wir geben uns Mühe und wir wollen vor allen Dingen Spaß haben, wenn wir zusammen auf die Runde gehen. Also das Ergebnis steht sicherlich nicht im Vordergrund bei uns.
Also altersgerecht, gutes Golf.
Wenn ihr abends zusammensitzt, geht's dann... Kommen dann immer sehr schnell die Geschichten von damals wieder hoch oder geht es vielleicht heute um ganz andere Themen, um die Enkelkinder, um die eigenen Kinder? Wie auch immer, diskutiert ihr über den aktuellen Handball? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir sind also keine Leute, die jetzt nur in der Vergangenheit hängen. Klar, wenn wir zusammensitzen, locker beim Bierchen, dann werden natürlich auch über vergangenen Zeiten gesprochen und der eine oder andere hat auch immer mal eine Anekdote bereit, die er dann von sich gibt, wo man meistens dann drüber lachen kann, aber wir haben auch andere Themen, diskutieren über Politik oder die familiären Verhältnisse, das ist ganz klar. Und der aktuelle Handball spielt auch schon mal eine Rolle, dass wir wie gestern beim Spiel so im Nachhinein ein klein wenig diskutieren. Aber wir sind auch keine Leute jetzt, die alles besser wissen, die sagen, früher war es toll und jetzt das gefällt uns nicht mehr. Also wir akzeptieren die jetzigen Spiele schon und Spieler und leben nicht nur in der Vergangenheit, ab und zu mal.
Das muss auch so sein. Ja. Gibt's so die eine Anekdote, die wirklich immer wieder auf den Tisch kommt, die jedes Jahr neu erzählt wird, wahrscheinlich auch jedes Jahr neu ausgeschmückt wird?
Das sind sicherlich immer Anekdoten, die mit Vlado Stenzel zusammenhängen oder häufig mit ihm zusammenhängen, weil er schon ein extremer Trainer, natürlich ein ganz wichtiger Trainer für uns alle war, dem wir auch was zu verdanken haben, dass wir überhaupt als Spieler dahin gekommen sind. Aber er war schon extrem, so was er mit uns veranstaltet hat. Und heute können wir drüber lachen, aber es waren auch für uns harte Momente dabei.
Gibt natürlich auch unseren Mannschaftskapitän Horst Sprengler, der dann immer bei diesen Anlässen zum Starsänger wird und zum deutschen Schlagersänger. Marmorstein und Eisenbricht. Und das muss er immer auftreten. Und das wird hier, glaube ich, auch wieder passieren. Okay. Er hat zwar angekündigt, er wollte es nicht mehr machen, aber der Auftritt kommt.
Ohne es genau zu wissen, nach der Brauereibesichtigung könnte man vielleicht für Netzmärger...
Zustand wird ausschlaggebend.
Ich habe schon gesagt, wir sitzen im Hotelhafen Flensburg. Vielen Dank übrigens, dass wir hier einen Raum bekommen haben, um diesen Podcast aufzunehmen. Ihr übernachtet hier ja auch, ich glaube, sehr angenehm, kann man sagen.
Sehr an.
Wir gucken aufs Wasser. Heiner, kannst du verstehen, dass die Spieler gerne nach Flensburg wechseln?
Ja, ich weiß nicht, ob das Wasser der entscheidende Grund ist dafür. Also für mich wäre das Wasser nicht der entscheidende Grund, aber ich weiß schon von Gesprächen und auch von Verhaltensweisen der Spieler, dass die Leute sich hier wohlfühlen. Auch die Leute, die aus ganz anderen Gegenden in Deutschland hier hingekommen sind, nach einer gewissen Zeit haben die schon eine starke Bindung halt an Flensburg und das ist ein gutes Zeichen für Flensburg, für Flensburg als Handballstadt und ist sicherlich auch ein Grund mit, dass man hier so erfolgreich ist.
Kurt, wie hat es dir gestern Abend gefallen in der neuen Hölle Nord, muss ich ja sagen? Wir kommen natürlich gleich auch noch darauf zu sprechen, dass du als Spieler natürlich die Urhölle Nord, die Wikinghalle, viel eher kennst.
Ja, da müssen wir nochmal zurückkommen, weil ein Spiel haben wir, glaube ich, gemacht mit der Nationalmannschaft in dieser alten Halle. Die neue Halle hatte ich noch nicht gesehen, die jetzt auch schon ein bisschen älter wieder ist. Also ich war überrascht und angenehm überrascht. Publikum hervorragend, Stimmung war gut. Also da ist was los, sage ich jetzt mal. Und der Ursprung war ja, wie das bekannt worden ist, dass das Spiel ist, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt in die Halle und will mir das mal anschauen, was da los ist.
Das Spiel, auf das du gerade ansprichst, ist dieses letzte Testspiel damals in der Vorbereitung auf die WM 78.
Nein, es hat sich herausgestellt jetzt nach mehreren Besichtigungen von Fotos, dass wir einen Sommerlehrgang gehabt haben nach der Weltmeisterschaft in Damp mit Vlado Stenzel und mit unseren Frauen und Kindern. Und anlässlich dieser Veranstaltung hat hier ein Freundschaftsspiel stattgefunden.
Ach, das war nach der Weltmeisterschaft.
Das war nach der
Weltmeisterschaft,
okay. Nicht vor der Weltmeisterschaft.
Das ist also falsch überliefert, würde ich mal sagen. Aber es war
dann... Dokumente, es sind eindeutig.
Es war dann ein Spiel gegen die SG Weiche Handewitz. Ja. Das waren ja damals Amateure im Prinzip.
Ja, wie wir
auch. Wir auch.
Ja. Wir auch. Ich meine, da sollten wir auch nochmal zurückkommen, wie es bei uns abgelaufen ist damals.
Ja.
Gegenüber heute.
Bleiben wir noch einmal beim Spiel gestern. Das war natürlich ein ganz besonderes Spiel, was ihr euch da ausgesucht habt, in Anführungsstrichen, durch den Charakter des letzten Saisonspiels, beziehungsweise des letzten Heimspiels der Saison, was natürlich immer auch Verabschiedungen mit sich bringt, wenn Spieler denn den Verein verlassen. Heiner, wie fandst du das, wie Johannes Goller und Kevin Möller vor allem natürlich als langjährigste SG-Spieler da gewürdigt wurden gestern?
Ja, das fand ich schon sehr passend. Also Johannes Goller hat sich ja hier entwickelt, er ist als ganz junger Spieler hier hingekommen, hat sein Talent damals angedeutet, aber hat sich ja dann zum auch internationalen Spitzenspieler entwickelt, enorm wichtig für die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän, als Spieler. Und er hat es sicherlich verdient, hier entsprechend gewürdigt zu werden. Und Kevin Möller nach seinem kleinen Ausflug nach Barcelona ist ja hier auch nochmal weiter gereift und hat sich auch weiterentwickelt. Und es spricht auch für die SG, dass solche Spieler entsprechend würdig und auch verabschiedet.
Würdest du Johannes Goller oder hättest du Johannes Goller auch zum Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft gemacht, wenn du noch Bundestrainer gewesen wärst?
Ja, mit Sicherheit. Also klar, kann man diskutieren. Man hätte Andy Wolf, der auch über sehr viel Länderspielerfahrung verfügt, nehmen können. Aber ist sicherlich besser, wenn ein Feldspieler diese Rolle übernimmt. Und Johannes Goller ist als Spieler enorm wichtig, Abwehr und Angriff. Er war teilweise, würde ich fast sagen, bei großen Turnieren einer der wichtigsten Spieler im gesamten Turnier. Und auch sein Auftreten spricht für ihn als Persönlichkeit, sein faires Auftreten. Und ich denke, da ist die Kapitänsposition sehr gut besetzt.
Beide, Johannes Goller und Kevin Möller, wurden in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen und haben entsprechend auch dahingehend nochmal diese Würdigung auch vom Verein erhalten. Heiner, wie viele SG-Spiele verfolgst du so in der Saison am Fernseher?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin nicht mehr in dieser Rolle, dass ich meine Tagesplanung auf den Handball abstimme. Wenn ich zu Hause bin, dann schalte ich natürlich dahin an und schaue mir schon mal Spiele an. Und da ist die SG ja dann auch häufig dabei. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Spiele ich schaue. Also wenn ich Zeit habe, schaue ich mir Handball an. Die meisten Heimspiele meines VfL Gummersbach, die schaue ich mir schon in der Halle an. Aber ansonsten ist meine Tagesplanung nicht mehr an den Handball gebunden.
Wie ist es bei dir, Kurt? Du hast schon gesagt, als ich sagte, wir sprechen ein bisschen hierüber, ein bisschen darüber, hast du gesagt, ich mache die Nostalgie. Heiner macht den Handball.
Ich kann nicht ganz so schlimm. Ich bin schon live dabei und schaue mir auch über deine alle Spiele an, wenn ich zu Hause bin, Zeit habe dazu, Muse dazu habe. Das ist ganz klar, wenn es natürlich was anderes Privates gibt, dann geht das vor. Aber sonst habe ich schon auch das Handy als mal an und schaue mir ein Spiel zu, ein Spiel an und bin dabei. Also ich weiß schon aktuell, was los ist in der Welt und sehe diese andere Sportart gegenüber früher, ganz klar.
Heiner, wie bewertest du denn die SG-Saison? Wir haben vor wenigen Tagen das Final Four der European League in Hamburg gehabt. Das war leider nicht erfolgreich für die SG mit der Niederlage im Halbfinale. Aller Voraussicht nach gibt es auch keinen Champions League-Platz, weil die Bundesliga auf Platz 3 beendet werden wird und Melsungen sich eben den ausschlaggebenden Titel in der European League gesichert hat.
Ich könnte ja jetzt sagen, die SG hat nicht im Halbfinale verloren im Handball, sondern im Spiel 7 gegen 6. Also das ist eine andere Sportart, könnte ich jetzt sagen. Aber lass mal das mal raus. Grundsätzlich war die Erwartungshaltung sicherlich hier sehr hoch. Auf der anderen Seite muss man wissen, und ich denke, die Verantwortlichen haben das auch gewusst, dass in der Spitze alles ziemlich eng ist, dass da sehr viel passieren kann. Und da haben wir natürlich in ein paar Momenten geschwächelt. Man hat ja auch einige Ausfallprobleme. Luka Witzke, habe ich gestern gehört, hat, glaube ich, nur 2 Spiele gemacht, der ja auch als wichtige Person auf der Rückraum-Mitte-Position geholt worden ist. Krigic war auch eine Zeit lang verletzt und da kann sowas schon mal passieren und man darf eben die anderen Mannschaften nicht aus dem Blickfeld rausnehmen. Die sind auch gut und es gibt mittlerweile viele gute Mannschaften, nicht nur Magdeburg, Kiel, die Füchse, sondern VfL Gummersbach ist dazugekommen, Melsungen jetzt dazugekommen. Also ist schon ein hartes Geschäft und da kann vieles passieren, aber die hohen Ziele sollte man sich als SG sicherlich weiternehmen, denn ich meine, die Mannschaft ist gut besetzt und da ist einiges an Potenzial da.
Du hast mir den Ball jetzt natürlich trotzdem auf die 7-Meter-Linie gelegt, mit der Aussage zum 7 gegen 6. Also man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass du da kein Freund von bist, von dieser taktischen Variante. Das heißt, das ist wirklich weiterhin etwas, was dich am Handball stört,
diese Regel. Es gibt viele Kleinigkeiten, Regelauslegungen und so, das würde zu weit führen, aber 7 gegen 6 ist für mich kein Handballspiel. Handball ist, wenn man sich im Spiel 6 gegen 6 Torchancen erarbeitet. Und 7 gegen 6 ist ein anderes Spiel, man sieht es ja auch, es ist wesentlich statischer und dann kommen irgendwelche Situationen dann, dass ein Kreisspieler meistens frei ist, aber es fehlen elementare Dinge, es fehlen meistens die wirklichen Rückraumwürfe, die man sonst gesehen hat, aus 10 Metern, weil man sich eine klare Torchance erarbeiten will. Es fehlen meistens die Zweikämpfe, 2 gegen 2, Kreuzungen und so weiter, und ist relativ statisch. Und warum sollte man belohnt werden mit einem 7. Feldspieler? Ich weiß, dass einige Trainer sagen, ja, das gibt den schwächeren Mannschaften auch eine Chance zu gewinnen. Aber dann sage ich, dann sollen die schwächeren Mannschaften mehr trainieren, damit sie besser werden. Aber nicht 7 gegen 6. Das ist eine andere Art des Handballs oder ist eigentlich kein Handball mehr.
Kurt, wie blickst du auf die SG und vielleicht auch auf dieses Thema?
Also 7 gegen 6 gefällt uns Älteren alle nicht. Muss man mal so, was am Stammtisch bei uns abends besprochen wird. Ich meine, ich weiß nicht, was die Jüngeren drüber denken. Heutzutage ist das genehmigt und das gehört zum Spiel dazu. Und man sollte als Mannschaft das ausnützen, was man kann. Und wenn 7 gegen 6 gespielt wird und man gewinnt dadurch, dann ist es einzusetzen. Wir von damals würden sagen, das brauchen wir nicht. 6 gegen 6 oder dann 6 gegen 5 in dem Fall, wie es früher als war. Das war unser Handballspiel und jetzt ist eine andere Welt. Die Sportart hat sich total verändert gegenüber unserer Zeit, muss man ja sagen. Geschwindigkeit, Trainingsaufwand, Vollprofi, Feierabend, Weltmeister, Amateure, das ist heute eine andere Welt.
Wenn man sich vor allem auch die Ergebnisse mal anschaut, euer WM-Finale 1978 habt ihr gegen die UdSSR 20-19 gewonnen. Gestern stand es zur Halbzeit 21-18, 39 Tore. Das ist schon, natürlich ist das was ganz anderes. Und ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, so richtig gut gefällt es dir auch nicht, Kurt, dass es, sag ich mal, so schnell ist, dass es so auf.
Fallen zu viele Tore, ganz einfach. Du kommst ja mit dem Fernsehen nicht nach, du kommst mit der Zeitlupe nicht nach. Du kannst dich als Spieler nicht freuen. Früher bist du mal vor der Tribüne entlanggelaufen, hast dich feiern lassen. Da fallen heute hinten 2 Tore. Also die Sportart ist eine andere. Es ist Handball zeitgemäß, wie die Jüngeren sagen. Für uns war es damals ein Kampf und dadurch weniger Tore, schnelle Mitte hat es nicht gegeben. Wir haben doch ganz anders trainiert. Wir haben viermal in der Woche abends nach Feierabend trainiert oder die Studenten nach ihrem Studium abends viermal in der Woche und heute sind es Vollprofis. Man sieht es in anderen Sportarten im Fußball. Es ist alles schneller, dynamischer geworden, athletischer geworden. Und darum kann man beides nicht miteinander vergleichen. Spaß machen wird es mir heute auch damit zu spielen, ganz klar.
Die Frage habe ich mir tatsächlich notiert, an euch beide im Prinzip. So könntet ihr euch in diesem Spiel heute sehen? Hättet ihr da Lust drauf, wo es rauf und runter geht?
Ja gut, wir wären sicherlich auch dabei gewesen. Das hätte ja unsere Liebe zum Handball nicht gestört. Aber ich denke, man kann eben seine eigene Auffassung darüber haben. Und wenn ich nochmal auf das Spiel 7 gegen 6 zurückkomme, das ist nicht nur die ältere Generation, unsere Generation, es sind auch Generationen danach, die eine ähnliche Meinung zum Spiel 7 gegen 6 haben. Klar ist natürlich, wie Kurt sagt, dass es regeltechnisch erlaubt ist und dass man dann diese Chance wahrnimmt. Aber das hat nichts dann mit der Qualität zu tun. Und ja, sonst das schnelle Spiel, wenn man mehr trainiert hätte, dann hätten wir das auch damals gekonnt. Wir haben erstmal, wenn wir ein Gegentor kassiert haben, haben wir da ausdiskutiert, wer schuld war. Beziehungsweise wir haben auch schon mal bestimmt, wer schuld war. Dann haben wir erst die Mitte gespielt. Also, wobei jetzt auch die schnelle Mitte ist natürlich irgendwo, ist es schon begeisternd, das Tempo zu sehen, wie es vor- und zurückgeht. Auf der anderen Seite sage ich immer, bei der schnellen Mitte wird der belohnt, der schlecht gedeckt hat. Der hat hinten ein Tor kassiert. Und der Torschütze liegt noch im Kreis und man kann dann in Überzahl die schnelle Mitte nach vorne spielen. Also auch darüber könnte man diskutieren, wie über einige andere Regeldinge auch. Aber sicherlich wären wir genauso dabei, wenn wir in der heutigen Zeit groß geworden wären, wie jetzt die Spieler dabei sind. Und man kann ja nur begrüßen, dass die Spieler da so mitmachen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen, was die Attraktivität betrifft. Es gibt ja auch viele, die das toll finden, dass diese Schnelligkeit im Spiel ist.
Glaubst du, Heiner, dass sich das nochmal wieder ein bisschen zurückentwickelt, wenn wir ein bisschen zurückschauen? Es gab ja mal die Phase, wo der TTV Lemgo die schnelle Mitte etabliert hat. Und dann erinnere ich mich, es muss so 2007, 2008, 2009, da hat die SG auch mal Spiele 47-40 gewonnen. Da erinnere ich mich zum Beispiel an ein Spiel in Lübeck. Und dann kam ja aber auch wieder eine Phase, wo es auch wieder deutlich weniger Tore gab. Glaubst du, das könnte auch nochmal wieder passieren?
Oder? Ja, es gibt immer bestimmte Entwicklungen. Die Abwehr wird sich noch besser darauf einstellen. Wobei man ja bei der schnellen Mitte TBV Lemgo sagen muss, es war nicht, ich sag jetzt mal, war nicht diese Rennerei, die heute ist, sondern die haben ja quasi den Ball in der Gruppe nach vorne gespielt, aber sofort in der ersten Phase des Positionsangriffs haben die den Abschluss gesucht. Also das war schon ein bisschen anders als heute und ist ja auch eine Frage oder war damals zumindest eine Frage der Qualität. Die hatten die Spieler, die das konnten. Ich habe dann in vielen unterklassigen Mannschaften gesehen und teilweise auch in der Bundesliga, dass sehr, sehr viele Bälle weggeschmissen wurden, die auf der Tribüne landen, weil die Spieler nicht über die spielerische Qualität verfügten, dieses Spiel so zu spielen. Aber ob das jetzt rückgängig gemacht wird, also bei IAF macht man sich ja immer Gedanken über Regeländerungen und so. Das ist also durchaus möglich, auch dass die Mannschaften sich besser darauf einstellen. Aber da sollte man jetzt mit den jetzigen Gegebenheiten schon zurechtkommen.
Lass uns noch mal ein bisschen über die Urhölle Nord sprechen, Kurt, mit dem TV Großwallstadt. Hast du hier geschrielt oder hast du das von der Liga
zu? Das hat 103 der gerade mit Dirk, der hat erzählt, dass wir gegeneinander gespielt haben. Dann habe ich gesagt, wann hast du angefangen? Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also ich habe 84 aufgehört im Mai, Juni, Abschiedsspiel. Genau. 4 Wochen später, glaube ich, der eine auch in Gummersbach. Haben wir unsere Karriere mit 32 beendet. War Abschlussfeier auch, aber nicht so in dem Rahmen, wie es heute üblich ist. Das würden wir heute gerne auch so mitnehmen. Und dann sind die aufgestiegen und im Herbst 84 haben wir gegen Großwallstadt, hier gegen die Hölle gespielt. Aber da war ich nicht mehr dabei. Okay. Also ich habe kein Bundesligaspiel hier im Norden gemacht.
Wie ist das?
Also bis Kiel, Entschuldigung.
Ja,
der Kiel war damals schon in der einteiligen Bundesliga in der Zeit, ja, logisch.
Du, Heiner, wie war das da genau der gleiche Fall, dass sich das, ja, muss?
Ja, ich habe ja auch 84 aufgehört. Ich habe allerdings 86 nochmal Bundesliga gespielt. Aber ich glaube, da habe ich nicht hier in gegen Weiche gespielt. Als Trainer natürlich nachher habe ich das schon wahrgenommen. Waren immer heiße Spiele hier. Das war die Kämpfertruppe. Da waren einige schon harte Jungs dabei. Da ging es richtig zur Sache. Aber ich glaube nicht, dass ich hier gespielt habe.
Also ich habe 93, also 9 Jahre später, nochmal Campeca Bandeberghaus Wallstadt in Aschaffenburg in der Unterfrankenhalle gegen Flensburg. Da habe ich nochmal mitgespielt, da haben wir unentschieden gespielt. Sonst wäre Großwaldstadt abgestiegen damals.
9 Jahre nach dem Karriereende?
Ja, ich habe 4-mal oder 5-mal Comeback, 2-mal im Europapokal, 86, 88 und dann einmal 6 oder 7 Spiele in der Bundesliga, 91 und das letzte Spiel, ein Spiel, war 93 gegen Flensburg in Aschaffenburg.
Also das Aufhören fiel dir nicht so ganz leicht?
Ne, es ging einfach, man konnte mitspielen. Die haben einen gebraucht, die haben gefragt, aufgehört hast du mit 32, weil dir alles wehgetan hat. Aber dann warst du immer noch in der Lage mitzuspielen und das hat eigentlich mich immer geärgert, dass die Jungen wohl so viel trainiert haben, dass du da immer noch mitkonntest, ohne viel Aufwand.
Ja.
Aber es hat Spaß gemacht, logisch.
Heiner, waren das denn Spiele als Trainer mit deiner Mannschaft in Flensburg bzw. in Handewitt in der Wikinghalle, auf die man sich gefreut hat? Oder waren das eher Spiele, da hat man gedacht und froh, wenn wir wieder weg sind?
Gefreut hat man sich mit Sicherheit nicht, weil man wusste, egal wie das Spiel laufen würde, es würde ein unangenehmes Spiel werden und auch nicht immer erfolgreiches Spiel. Dazu kam dann natürlich noch die weite Anreise, aber das war eigentlich zur damaligen Zeit normal. Wir haben die Anfahrt mit Bussen gemacht damals, Flug war zu teuer für den Verein, also sind wir mit Bus gefahren. Also es war keine große Freude, wenn wir hier hin mussten.
Das kann man sich vorstellen. Also ich bin ja auch vom Jahrgang her 1993 ein bisschen zu jung, um das noch alles so einzuordnen. Aber wenn man Videos sieht, wenn man Dirk einfach mal eine Stunde zuhört, dann erfährt man natürlich schon viel. Und das muss sehr speziell gewesen sein, da in der Wikinghalle. Wenn ihr dann, wenn wir uns das mal so ein bisschen in den Vergleich ziehen, ja, nächstes Jahr haben wir die Heim-WM in Deutschland 2027, dann liegt 78 bald 50 Jahre zurück, wird wahrscheinlich für euch auch nochmal ein spezielles Jahr 2027. So von der Wertigkeit, von der Aufmerksamkeit im Land, wie war so eine WM 1978, eine Handball-WM?
Also 1978, die damals gelebt haben, die wissen alle, wo sie an diesem Tag waren. Es war ein Faschingssonntag und alle Fernsehen in Deutschland waren an und es hat nur ARD und ZDF gegeben. Also du konntest gar nicht woanders hinschalten. Also du hast Sport geguckt und du hast Handball geguckt. Und es waren damals 19 Millionen Zuschauer bei diesem Spiel.
Beachtlich.
Von der Einschaltquoten her. Und es war, wir waren plötzlich in Deutschland die Könige, sage ich immer. Es war verrückt. Aber du hast halt nicht die Medienresonanz gehabt, wie du heute beim normalen Bundesligaspiel hast.
Mhm.
Also es waren einige Spieler, wo vielleicht 5 oder 6 Autogrammstunden danach noch gehabt haben und dann war Schluss. Wir sind von der Weltmeisterschaft in Kopenhagen zurückgefahren mit dem Bus und haben, ich glaube, mittwochs wieder das nächste Bundesligaspiel gehabt. Die Bundesliga ging normal 4 Tage weiter. Kein Grund zum Feiern, kein Empfang auf irgendeinem Rathaus, sondern in Gummersbach ist mit 5 Leuten gefeiert worden, in Großwaldstadt mit 4 und die anderen haben sich irgendwo angeschlossen. Also wir sind nach dem Endspiel in Hamburg, haben wir uns verteilt, glaube ich. Dann seid ihr nach Gummersbach gefahren, wir nach Großwaldstadt. Da war dann der Empfang. Aber es hat keinen großen Empfang. Erst, glaube ich, 3 Monate später vom Deutschen Handballbund gegeben, haben wir uns getroffen in Frankfurt. Und da war dann Ehrung im Reichstag, oder wie das heißt, in der Paulskirche in Frankfurt war dann der offizielle Empfang vom Deutschen Handballbund. Also die Medienresonanz war damals überschaubar.
Also hat das hinterher bei der Bundesliga, habt ihr da mehr Aufmerksamkeit gespürt oder war das dann dieser Moment, dieser WM-Titel und hinterher flachte das Interesse wieder ab?
Nein, es ging nach dieser Weltmeisterschaft ging der Handball in Deutschland los. Wir waren ja dann Mitfavorit für die Olympiade 1980, wo wir leider nicht nach Moskau durften. Und zu diesem Zeitpunkt war der Stellenwert vom Handball Nummer 2 ganz klar hinter Fußball. Und die Medien haben dieses auch dementsprechend gemacht.
Wie war das vor diesem WM-Triumph?
Ja, es ist schwer nachzuvollziehen, aber wir waren ja auch kein Favorit. Deswegen war da sicherlich noch kein Hype vorhanden. Wir hatten zwar eine ganze Menge Spiele, ich glaube nachher nach der WM mit der WM zusammen 33 Spiele ohne Niederlage. Also ganz zufällig kam der Titelgewinn nicht, aber vorher war das nicht das große Thema. Aber wie der Kurt schon sagte, dieses WM-Endspiel hat nochmal richtig die Leute mobilisiert und Handball war schon in aller Munde, aber eben insgesamt die öffentliche Aufmerksamkeit war relativ gering, nicht wie heute, dass da riesige Empfänge sind und die Leute in Fernsehstudios eingeladen wurden. Klar, wir waren mal einmal in der Sportschau oder mal einmal im Sportstudio, aber sonst war die öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich ziemlich gering. Aber für den Nachwuchshandball war das sicherlich, wie das eben auch heutzutage noch beim Titelgewinn ist, war das eine gute Geschichte, dass eben Kinder sich da neue Vorbilder nehmen.
Was erhoffst du dir, Heiner, von der Heim-WM 2027 vor diesem Hintergrund, 20 Jahre nach dem Wintermärchen?
Ja, ist eine Riesenchance für den deutschen Handball und wenn man da was bewegen würde, sprich den Titel gewinnen würde, wäre das für den Handball natürlich nur das Beste. Und die Chancen sind sicherlich da. Alle Welt spricht zwar von Dänemark, die sind auch besser als wir, aber die kann man trotzdem, wenn alles gut läuft, mit eigenem Publikum und eigener Begeisterung, kann man die schlagen. Und man muss ja auch sagen, wir haben eine sehr talentierte Mannschaft, die ihr Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft hat, die bisher auch mit ein bisschen Glück auch, aber auch natürlich mit hoher Einsatzbereitschaft schon 2-mal Silbermedaille in den letzten Jahren gewonnen hat, aber sicherlich noch steigerungsfähig ist.
Bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen und noch ein paar Minuten darüber sprechen, habe ich eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde für euch als kleine Pause zwischendurch. Heiner, ich würde mit dir anfangen. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Sprachnachricht oder lieber der gute alte Anruf?
Beides.
Schwalbe Arena oder GP Joule Arena?
Ja, Schwalbe Arena, muss ich ja sagen. Ist auch so.
Bier oder Wein?
Beides.
Weltmeister 2027, wo wir gerade beim Thema waren, Deutschland oder Dänemark?
Das ist schwer zu beantworten. Normalerweise ist die Spielererfahrung immer die schönste. Aber ich habe natürlich direkt vor meiner Haustür den Titel als Trainer gewonnen. Deswegen kann ich mich da nicht klar entscheiden.
Kurt, Fischbrötchen oder Leberkäsebrötchen?
Leberkäse natürlich, ganz klar.
Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Moin oder Servus?
Ich hab dich nicht.
Moin oder Servus?
Servus.
Meer oder Berge?
Beides.
Und nochmal ein Blick auf den aktuellen Handball. Wer fängt Magdeburg und Berlin zuerst ab? Flensburg oder Kiel in den nächsten Jahren?
Flensburg vor Kiel.
Das hören wir natürlich hier im Hölle-Nord-Podcast gerne.
Deswegen durfte er auch nichts anderes sagen.
Einen guten Eindruck gemacht. Du. Ja, tatsächlich, Heiner, habe ich mir das ja auch nochmal aufgeschrieben als kurzes Gesprächsthema. Der THW Kiel wird vielleicht zum ersten Mal seit, glaube ich, 33 Jahren nicht international spielen, es sei denn die EHF, was ja auch nicht ausgeschlossen ist, lässt sich da nochmal was einfallen. Wie bewertest du das denn, die Entwicklung dort ein bisschen weiter südlich von Flensburg?
Ja, ist schon überraschend. Ich meine, ich habe vorher gesagt, ist alles in der Spitze ziemlich eng zusammen und man kann nicht Titel im Vorhinein garantieren. Aber bei den Kielern hatte man eigentlich auch mit dem Champions League-Platz gerechnet und die Mannschaft, also die individuelle Stärke der Mannschaft, gibt ja einiges her. Muss sehen, haben natürlich auch Verletzungspech gehabt mit dem der Mann mit dem unaussprechlichen Namen auf der Rückraummitte, der Matzen hat sich verletzt. Reinkind war eine ganze Zeit lang verletzt, also man hat schon einige Probleme da gehabt. Auf der anderen Seite hat sich natürlich so eine gewisse spielerische Schwäche in den letzten Jahren beim THW schon angedeutet, die also immer sehr viel auf Einzelleistungen angewiesen waren. Und da sind sie jetzt sicherlich an die Grenze gestoßen. Und man wird sicherlich auch jetzt, oder hat ja schon drüber nachgedacht, dass man die Mannschaft etwas verändert. Aber dass das in diesem Jahr so gekommen ist, ist schon überraschend.
Weil man vielleicht zu sehr auf Spieler gesetzt hat, auch auf verdiente Spieler natürlich, die aber der Entwicklung des Handballs dann nicht so ganz entsprechend waren?
Doch, das will ich nicht unbedingt sagen. Die haben ja auch auf Tempo gespielt, versucht, Ball schnell nach vorne zu bringen. Die waren körperlich fit. Also das ist so, glaube ich, auch so ein bisschen die Mentalität der jetzigen Spieler, dass sie sehr viel auf Einzelleistung aufbauen, deswegen kaum flüssiges, schnelles Spieler im Angriff so zustande kommen, wie man es vielleicht machen könnte. Deswegen haben sie auch oft auch, da kommen wir wieder aufs Thema, aufs Spiel 7-6 gesetzt und dann in der entscheidenden Phase auch das Spiel noch für sich entschieden. Spiele, die man schon fast verloren hatte. Also deswegen waren einige Dinge vielleicht ein klein wenig vorherzusehen, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie es jetzt passiert war.
Elias A. Şipagötu wird, glaube ich, ausgesprochen.
Aber den Namen brauche ich mir nicht mehr merken. Ne?
Kurt, wie doll leuchten die Augen von Heiner, wenn ihr über die Entwicklung des VfL Gummersbach sprecht?
Ja, ganz riesig. Und ich bin unheimlich neidisch, weil mit dem Großmeister nicht weitergeht. Nein, er ist ganz stolz und es ist eine super Leistung, was in Gummersbach abgerufen worden ist. Wenn man überlegt, dass wir in der zweiten Bundesliga noch gegeneinander gespielt haben, das ist noch keine 4 Jahre her, glaube ich. Und die Entwicklung, wo dann in Gummersbach nach vorne gegangen ist, war sensationell. Gute Arbeit. Und bei uns leider nicht in Großwallstadt.
Kann ja noch kommen. Aktuell ist es noch die zweite Liga mit Platz 14, glaube ich, auch relativ.
Gerade so wieder gerettet. Aber wieder viel Spielerwechsel für die nächste Saison, also wird wieder schwer werden.
Bist du da regelmäßig auch in der Halle zu finden?
Auch da so ähnlich wie beim Heiner, der ist halt bei jedem Spiel da, bei mir ist höchstens die Hälfte, höchstens, wenn es so viel ist überhaupt. Weil ich bin auch umgezogen worden, weiter weg, wenn ich neben der Halle wohnen würde, wie der Heiner, wäre ich natürlich auch öfters da, klar. Ja.
Aber die Verbundenheit ist groß, aber ja, du hast für keinen anderen Verein, glaube ich, im Männerbereich
gespielt. In keinem Verein, nur bei Großwallstadt gespielt, ja. Und die Verbundenheit ist da und bei uns ist halt Großwallstadt immer noch die Nummer 1 weit und breit von den Sportarten auch gegenüber Fußball, aber trotzdem schaffen sie es nicht, sportlich irgendwie weiterzukommen. Wirtschaftlich, glaube ich, könnten wir es irgendwie hinbringen wieder in die erste Bundesliga, aber im sportlichen Bereich sind vielleicht zu viele Fehler gemacht worden.
Der VfL wird die Saison vor dem THW beenden auf Platz 4. Hättest du das für möglich gehalten?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich glaube, im vergangenen Jahr war man, glaube ich, Sechster. Also hat man eigentlich ein Ziel angestrebt, auch wieder Platz 6 zu erreichen. Dass das jetzt zum Ende der Saison sich so entwickelt hat, ist eine freudige Nebenerscheinung. Aber da konnte man eigentlich vor der Saison nicht mitrechnen.
Und wohin führt der Weg aus deiner Sicht?
Ja gut, man hat natürlich jetzt einen Nachteil in der kommenden Saison zu verkraften, dass Julian Köster zum THW Kiel geht. Der für mich kompletteste Handballer zurzeit in Deutschland und der wird im VfL sehr fehlen als Spieler in Abwehr und Angriff, aber auch als Persönlichkeit. Und das kann schon wehtun, auch wenn man sich jetzt auch nochmal verstärkt hat auf der Rückraumrechtsposition mit Dusche Bajew, der sicherlich da auch einiges bewegen kann. Und dem jungen Schweden, ich kenne den Namen gar nicht, der hochtalentiert
sein soll. Roganovic.
Der hochtalentiert sein soll, aber hochtalentiert und Spitzenspieler, das ist noch ein weiter Weg. Also deswegen kann man das nicht sagen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass der VfL spielerisch sicherlich nicht schwächer war als die anderen Mannschaften, die jetzt noch vor ihm platziert sind. Die waren auf einem ähnlichen Niveau. Kleinigkeiten haben vielleicht den Unterschied ausgemacht. Also von daher ist einiges möglich. Aber ich bin mal gespannt, wie sich der Verlust von Julian Köster auswirken wird.
Kurt, als Süddeutscher, wie bewertest du die Pläne mit Blick auf den Handball, die es in München aktuell gibt? Ja, initiiert von Dominik Klein, von Steffen Weinhold, die in München Bundesliga-Handball etablieren wollen.
Ja gut, diese Idee hat schon vor 25 Jahren und vor 30 Jahren gegeben. Wir haben ja damals unsere Europapokalspiele schon in München ausgetragen, weil es keine größeren Hallen gegeben hat. Und München war ja mit Milbertshofen und Schwabing schon in der Bundesliga und war da auch gut vertreten. Aber jetzt starten die mit einer, ich glaube, in der vierten oder fünften Liga mit dem Ziel zwar, da mal hochzukommen. Es wird ein schwerer Weg werden. Ich meine, die Initiative ist zu wohlwollend zu bekunden, ganz klar. Das ist was für den Sport und zu machen was für den Handball im süddeutschen Bereich, weil hinter Erlangen nach Süden ist ja nichts mehr los mit Sachen Handball, sage ich mal in der zweiten oder ersten Liga. Und dadurch wäre es gut, wenn ein Münchner Verein hochkäme, aber wir reden jetzt von 2030 plus. Und da muss man mal abwarten, wie die ganze Entwicklung in der nächsten Zeit dann weitergeht.
Und Heiner, wir reden ja auch schon eigentlich sehr, sehr lange darüber, der Handball braucht die großen Städte. Braucht der Handball wirklich die großen Städte? Weil wenn wir uns mal anschauen, wie nachhaltig das dann zum Teil auch war, dann war es ja vielleicht gar nicht so positiv.
Ja, aber der Handball braucht schon die großen Hallen und die sind ja überwiegend in den größeren Städten. Also wir haben ja gestern auch schon mal darüber diskutiert, in der heutigen Zeit passen Schulsporthallen, passen nicht mehr zum Handball, man muss den anders darstellen. Das zeigt sich auch bei uns in Gummersbach, wo auf einmal dieser Zuschauerschnitt sicherlich durch die guten Leistungen, aber auch durch die Präsentation der Sportart enorm nach oben gegangen ist. Also insofern braucht man auf jeden Fall die großen Hallen. Und was Kurt jetzt eben sagte, ist hundertprozentig richtig. München wäre natürlich ein sehr guter Standort für eine Bundesligamannschaft. Ich bin auch vor circa 10 Jahren schon mal bei Uli Hoeneß gewesen und wollte ihm das klar machen, aber er hatte gerade die Basketballer akzeptiert und sagte, Handball nicht mehr für mich. Das war etwas schade, aber war trotzdem ein schönes Gespräch.
Das finde ich ganz, ganz spannend tatsächlich. Uli Hoeneß ist ja auch ein besonderer Charakter, sagen wir mal. Aber beim Handball hatte er in dem Moment kein Interesse.
Nee, das war ihm dann, glaube ich, zu großer Aufwand, aber ich hatte so an die Vereine in Spanien gedacht. Barcelona hatte ja auch immer hat auch noch eine sehr gute Handballmannschaft. Früher war Atletico Madrid mal, die waren auch mal spanischer Handballmeister. Und da hatte ich gedacht, die würden auch so ein Komplettpaket der Öffentlichkeit anbieten über Fußball, Basketball und Handball. Aber da war er nicht zu überreden.
Zum Abschluss würde ich noch mal kurz mit euch auf diese Heim-WM nächstes Jahr zurückkommen lassen, beziehungsweise auch noch mal darauf schauen. Ich habe es gesagt, 20 Jahre ist dann das Wintermärchen her. Fühlt sich das so lange an, Heiner? Ich war so ein bisschen überrascht, als ich dachte, 20 Jahre ist ganz schön lang, aber so lang kommt es mir vielleicht gar nicht vor.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Also da bin ich auch so in letzter Zeit, wenn ich schon mal dran denke, überrascht worden. Und ich denke auch immer so an meine eigene Wahrnehmung. Ich wollte mir mal immer die Spiele anschauen von der WM und bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich hab die DVDs noch bei mir in meinem Büro liegen. Also da sieht man schon, dass die Zeit sehr, sehr schnell vergangen ist.
Also guckst du dir, das hast du nicht geschafft, aber davon mal abgesehen, guckst du dir gerne ältere Spiele an?
Nee, jetzt nicht mehr. Ich habe so viel Videos zur damaligen Zeit gesehen, eben als Trainer und jetzt eigentlich ja, jetzt gar nichts mehr, außer diese WM-Spiele wollte ich mir mal in aller Ruhe reinziehen und auch nochmal die Atmosphäre genießen, die man ja unten am Spielfeldrand gar nicht so mitbekommen. Man merkt, dass laut in der Halle ist, aber die gesamte Atmosphäre mit der Begeisterung habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber vielleicht schaffe ich das in nächster Zeit mal.
Ich schon.
Werdet ihr viel in der Halle sein, wenn nächstes Jahr?
Ja, da müssen wir nochmal mit dem DHB reden. Präsident, der weiß Bescheid. Da werden wir sich eine Einladung bekommen vom Deutschen Handballbund und dann werden wir uns irgendwo in der Halle sehen.
Oder müssen wir vielleicht euer Treffen, euer jährliches, einfach in den Januar vorverlegen?
Ja, das haben wir schon mal gemacht. Klappt bitte. Das ist aber dann das 49. bei uns. Bei mir ist ja auch die Zeitrechnung mit 20 Jahren Weltmeister. Bei uns ist es jetzt 50 Jahre in 2 Jahren. Und man meint ja auch höchstens 30 Jahre hier, nicht 50 Jahre.
Heiner, Kurt, ich bedanke mich für eure Zeit, für die ein oder andere kleine Geschichte, für die ein oder andere Einschätzung. Ich wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt hier bei uns in Flensburg.
Danke.
Moin, moin. Dann
ja, das sind schon Gesabbel. Ja.
Also dann tschüss.
Tschüss, ja.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf shz.de und überall, wo es Podcasts gibt. Also passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss.